Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
And they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court.
Ein herzliches Hallo und willkommen zur 57. Folge des NBA-Podcasts hier in Zwisch. Heute gucken wir uns jetzt gerade meine Predictions für die zweite Runde in der Western Conference an, also viel Spaß mit dieser neuen Folge. Here it's Zwisch. Predictions für die zweite Runde im Westen? Moment, da war doch was. Natürlich ist da noch was und natürlich reden wir nochmal kurz darüber. Game 7 zwischen den Los Angeles Clippers und den Dallas Mavericks. Ja, es wird jetzt natürlich unfassbar spannend. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt gerade nicht großartig mehr mitreden. Die ersten 6 Spiele alle jeweils vom Auswärtsteam gewonnen und jetzt steht es eben 3-3. Und jetzt geht es natürlich darum, wer zieht denn jetzt gerade überhaupt ein in die zweite Runde in der Western Conference? Die Los Angeles Clippers oder die Dallas Mavericks. Ich könnte jetzt hier anfangen, über Momentum jetzt gerade mitzureden, zu sagen, ja gut, die Los Angeles Clippers haben das letzte Spiel jetzt ja gerade gewonnen und jetzt haben die einen absoluten Momentum-Shift im Vergleich jetzt gerade zu Game 7 oder in Game 7. Ja, könnte ich jetzt gerade argumentieren, aber wenn es an dieser Serie irgendwie eines gibt, was man nicht einschätzen kann, dann ist es Momentum. Die ersten 2 Spiele gingen ans Auswärtsteam, an die Dallas Mavericks, das heißt, das Momentum war eigentlich komplett da. Dann gingen aber die beiden Auswärtsspiele wiederum, also die beiden Spiele in Dallas, an die Clippers. Das heißt, dann steht es 2-2. Die Dallas Mavericks gewinnen wieder in Los Angeles, gehen also mit 3-2 in Führung, haben dann natürlich die Chance in Spiel 6, was ja gestern Nacht vonstatten ging, die Chance schon weiterzukommen, in Runde 2 zu kommen. Und was passiert? Natürlich, die Los Angeles Clippers gewinnen das Spiel und gleichen aus. Und das ist halt in dieser Serie so extrem krass. Du kannst einfach nichts voraussehen, was hier nochmal passiert. Jetzt natürlich die Frage, Game 7, wer holt sich dieses Ding? Generell muss man natürlich erstmal anfangen mit den Matchups, die sie gegeneinander haben und man muss ganz, ganz klar anerkennen, beide Teams sind komplett von ihren Superstars abhängig. Bei den Los Angeles Clippers ist es eigentlich fast nur Kawhi Leonard, also Paul George, ja, holt auch mal ein paar Pünktchen insgesamt, aber er ist einfach mega, mega ineffizient. Also das muss man einfach mal genauso sagen, wie es jetzt gerade eben ist. Er gefällt mir einfach in seiner Rolle überhaupt nicht gut. Also 31,7% von draußen ist schon in den Playoffs sehr, sehr schlecht. Ist jetzt gerade eher Richtung Way of P als Playoff P. 48% aus dem Feld klingt jetzt erstmal völlig in Ordnung, aber trotzdem 23,8 Punkte. Klingt jetzt erstmal relativ viel und man kann jetzt eben auch sagen, ja, überleg mal, das sind jetzt auch schon mal 0,5 Punkte mehr, als er in der Regular Season gescored hat. Absolut richtig, aber da war eben seine Dreierquote bei über 41%. Jetzt ist er eben nur noch bei 31%. Das heißt also, die Wurfversuche sind fast identisch. 17,3 jetzt, 17,6 sogar davor in der Regular Season. Und dafür reicht mir das einfach nicht, was ich von Paul George sehe. Ich will da Punkt 1 mehr Aggression sehen. Ich will, dass er viel, viel mehr attackiert. Ab und zu in kleinen Phasen hat man es immer wieder gesehen, da hat er eben dann versucht, viel zum Ring dann zu gehen, gerade als eben dann Marjanovic auf dem Feld war und den Ring zu attackieren. Und das ist auch genau das, was er machen muss. Und vor allem muss er einfach anfangen, seine Dreier wieder zu treffen. Denn 31,7% sind einfach viel, viel zu wenig für ihn. Klar, seine anderen Stats lesen sich schon sehr, sehr ordentlich. 9,5 Rebounds, 5 Assists, das ist gut. Aber es ist halt auch nicht so wirklich, wirklich krass überragend. Bei Paul George geht einfach noch viel, viel mehr. Und ja, natürlich, wie gesagt, die Stats sagen jetzt gerade, ja, er ist doch voll gut. Aber ich finde, wenn man sich die Spiele ansieht, dann sieht man einfach, dass er teilweise irgendwie noch so ein bisschen zittrig noch ist, dass seine Hand noch mit angeht, teilweise sogar so ein kleines bisschen ängstlich sogar wirkt und dann lieber abgibt an Kawhi Leonard. Das ist natürlich auch überhaupt kein Fehler, denn Kawhi Leonard trifft einfach mal bei 32,8 Punkten, die jetzt gerade scored, 60,5% aus dem Feld und 43% seiner Dreier. Der Typ ist einfach ein absoluter Killer. Gerade in Spiel 6 hat man das jetzt nochmal gut gesehen, der ist einfach komplett freigedreht, hat einfach im letzten Viertel so viele wichtige Würfe getroffen, egal ob mit Verteidigung oder ohne, meistens natürlich mit, einfach oben drüber geworfen, war ihm völlig Latte, Dreier, Mitteldistanz. Der ist einfach so heftig, dieser Typ. Man darf den einfach nicht unterschätzen und man macht es trotzdem immer wieder. Er nimmt 2,5 Würfe mehr als Paul George pro Spiel und holt übrigens trotzdem 9 Punkte mehr. Und das ist halt eine heftige Statistik. Beide spielen übrigens 40 Minuten. Der drittbeste Scorer dieses Teams ist Reggie Jackson und auch da muss ich sagen, Respekt Reggie Jackson. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Spieler wirklich nochmal so ein Plus-Basketballer sein kann, aber er schafft es einfach, seine Offensive perfekt mit einzubringen in dieses Clippers-Roster, gerade wenn eben entweder Kawhi oder Paul George auf der Bank sitzen, dann übernimmt Reggie Jackson. 30 Minuten holt er jetzt gerade im Schnitt. 44% aus dem Feld klingt jetzt erstmal nicht so wirklich doll, dafür knapp unter 40% von der Dreierlinie. 15,5 Punkte. Extrem überraschend, aber vor allem nochmal ein extrem guter Boost, den die Clippers da nochmal mitbekommen. Ansonsten Marcus Morris 9,5 Punkte im Schnitt, viel zu wenig. Nicolas Batum 9 Punkte, ist in Ordnung. Serge Ibaka, ja, erst zwei Spiele, jetzt gerade erst gespielt, also auch da muss man noch gucken, okay, wo geht's für den nochmal mit hin? Wenn er fit wäre, wäre das, glaube ich, schon nochmal sehr, sehr gut, einfach nochmal in der Verteidigung. So, ja, spielt er jetzt gerade eben einfach keine Rolle. Rajan Rondo, muss man sagen, auch, ja, immerhin 5 Assists im Schnitt, aber was Scoring angeht, spielt er auch keine Rolle, auch wenn er immerhin fast 36% seiner Dreier trifft, insgesamt aber nur 33% aus dem Feld. Von Playoff Rondo ist noch nicht so wirklich viel zu sehen. Und auf Ivica Zubac möchte ich gerne nochmal kurz zu sprechen kommen. Offensiv, völlig in Ordnung. 4,2 Punkte, 6 Rebounds, holt sich einfach mal ab und zu. Offensiv-Rebounds, nämlich sogar 2,7 im Schnitt pro Spiel und das in nur knapp 16 Minuten. Problem ist natürlich die Defensive. Er bekommt immer wieder diesen Switch gegen sich und muss immer wieder gegen Luka Doncic verteidigen. Und das kriegt er einfach überhaupt nicht hin. Ich habe da jetzt erst eine Statistik jetzt gerade gehört, gestern bei The Zone. Immer wenn Luka Doncic von Ivica Zubac verteidigt wird, scoret er 2,1 Punkte im Schnitt. Das heißt also, immer wenn Ivica Zubac Luka Doncic verteidigt, scoret er einfach mal mehr als beim normalen Zweier. Also das heißt, er nimmt auch einfach extrem viele Dreier über ihn und er trifft sie einfach so brutal gut. Und damit sind wir jetzt generell auch angekommen bei den Dallas Mavericks und natürlich müssen wir anfangen bei Luka Doncic. Was der Typ spielt für eine Serie, das ist unfassbar. Das habe ich so selten auf so einem Level über so 6 Spiele jetzt gerade immerhin gesehen, gegen auch einfach unterschiedlichste Verteidiger. Der Typ hat einfach gegen jeden einfach ein Mismatch. Reggie Jackson, Marcus Morris, Ivica Zubac können ihn alle nicht halten und teilweise auch Kawhi Leonard und Paul George. Alter, was ist denn mit Luka Doncic los? Der rastet völlig aus. 34 Punkte, 8 Rebounds, 9,7 Assists. Und das bei 47,6% aus dem Feld, bei fast 28 Versuchen im Schnitt und fast 11 Dreierversuche und er trifft sie einfach mal zu 40%. Nur mit seinen Freiwürfen hat er ein bisschen zu kämpfen, gerade aber am Anfang, das hat sich jetzt zumindest in den letzten Spielen ein bisschen stabilisiert, da ist er nämlich nur bei 50%. Der zweitbeste Spieler hier ist, wow, große Überraschung, nicht Kristaps Porzingis, sondern ganz klar Tim Hardaway Jr. Der Typ ist über diese komplette Serie sowas von heiß. 18 Punkte bei 45,8% Dreierquote. Er ist so dieser Typ, der diese Räume, die Luka Doncic ihm gibt, perfekt einfach mal mit ausnutzt. Meistens als Spot-Up-Shooter. Er kann aber auch mal in die Zone gehen. Er kann auch mal einen Mitteldistanzwurf treffen. Und das ist wirklich für mich der absolute X-Faktor, warum die Dallas Mavericks bislang noch in dieser Serie drin sind. Denn, ganz ehrlich, Kristaps Porzingis ist es nicht. 12,7 Punkte, 4,5 Rebounds für einen 7-2-Spieler, also für einen Typ, der einfach über 2,10 Meter groß ist, 4,5 Rebounds und das in 32 Minuten. Ist jetzt gerade nicht so, dass er jetzt gerade nur so ein paar Minuten spielt und dann kriegt er halt keine Rebounds. Nein, Dorian Finney-Smith holt 6 Rebounds. Klar, der spielt jetzt auch 6 Minuten mehr, trotzdem ist das lächerlich. Auch Maxi Kleber spielt 30 Minuten, 4,2 Rebounds und Kristaps Porzingis ist nochmal ein gutes Stück größer als Maxi Kleber. Das ist einfach unglaublich. Der Typ schafft es einfach nicht, seine Größe einzusetzen. Klar, 46,7% aus dem Feld und 36% von der Dreierlinie klingen jetzt erstmal nicht so schlecht. Das Problem ist, er ist halt einfach überhaupt nicht aktiv. Er ist null aggressiv und das geht mir tierisch auf den Zünder. Am schlimmsten fand ich das in Spiel 5, als ich das Spiel geguckt habe. Da hat er dann noch einen sehr, sehr wichtigen Dreier getroffen, ganz am Ende. Aber er hat dem Spiel einfach überhaupt nicht seinen Stempel aufgedrückt. Du hast ihn nicht gesehen in diesem ganzen Spiel. Und ich frage mich wirklich, wie sowas sein kann, dass so ein Typ, der so groß ist und ja auch so diese Skills ja durchaus hat, zumindest so als Shooter auf jeden Fall, warum der in so einem Spiel quasi einfach komplett mit abtaucht. Das hat mich so genervt. Am Ende, wie gesagt, hat er dann diesen einen wichtigen Dreier noch getroffen. Er deutet es ja auch immer wieder kurz an, was er kann. Aber insgesamt passt es einfach nicht. Und dazu habe ich jetzt erst einen sehr, sehr guten Tweet jetzt gelesen. Porzingis is a 7'3 shooting guard who can't shoot. Und ich dachte mir, ja, das trifft ziemlich gut auf ihn. Klar, er kann werfen, 36,4% von draußen ist jetzt nicht wenig, aber ist jetzt halt auch nicht wirklich überragend. Und man muss einfach mal sagen, er schafft es nicht, seine Größe irgendwie einzusetzen. Er ist im Post komplett ungefährlich. Auch das hatten wir, glaube ich, gestern wieder ganz gut im Spiel. Da hat er ein Mismatch, ich weiß gar nicht, genau gegen wen? Ich glaube, es könnte Nicolas Batum, glaube ich, gewesen sein, der auf jeden Fall ein gutes Stückchen kleiner ist. Kristaps Porzingis hat ihn theoretisch auf dem Rücken, dreht sich einmal um, also dass er quasi im Face-Up ist und passt den Ball wieder raus. Und das fasst einfach seine komplette Serie für mich komplett zusammen. Er traut sich nichts mehr zu und er hat einfach überhaupt kein Postgame und er ist für die Dallas Mavericks, so wie er jetzt gerade spielt, nicht der Plusfaktor, der er sein müsste. Ansonsten noch ein richtig, richtig wichtiger Spieler für die Dallas Mavericks ist Dorian Finney-Smith für mich. Defensiv bleibt er einfach immer wieder an Kawhi Leonard dran. Sie versuchen immer wieder, Kawhi Leonard in ein anderes Matchup reinzubekommen, also die Clippers natürlich, dass er nicht gegen Dorian Finney-Smith spielen muss. Und ich finde, man sieht es einfach extrem gut. Auch hier wieder Spiel 5, perfektes Beispiel. Der Ball kommt in die Ecke auf Kawhi Leonard. Er hat quasi die Chance zum Ausgleich, wenn er den Dreier trifft. Und Dorian Finney-Smith gibt ihm keinen Zentimeter Platz. Er foult ihn nicht, er nimmt den Arm hoch, er steht direkt vor ihm, macht den Wurf schwer. Kawhi Leonard airballt den und das Spiel ist durch. Offensiv 40% seiner Dreier trifft er. Viel mehr kannst du doch auch nicht erwarten von Finney-Smith und ich finde, das macht er einfach extrem gut. Genauso wie auch Jalen Brunson, immer wenn er reinkommt, finde ich auch immer wieder überragend. Trifft auch schon wieder 46% seiner Dreier, auch 46% aus dem Feld. Nochmal so ein Typ, der auch einfach mal ein bisschen Ballhandling mal mit übernehmen kann. Teilweise spielt er jetzt auch mit Doncic nochmal mit zusammen. Und das funktioniert bislang extrem gut. Und dann muss ich auch nochmal ganz, ganz kurz zumindest mal mit erwähnen. Zwei Leute noch. Natürlich erstmal Boban Marjanovic. Einfach mal so ein absolutes Big-Man-Line-Up quasi da mit Porzingis und Marjanovic mit 7-2 und 7-3. 11 Punkte im Schnitt, 7,3 Rebounds. Seine Effizienz jetzt nicht so wirklich doll. 46,4% aus dem Feld. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Die Clippers versuchen es dann einfach immer, ihn irgendwie mit drei Leuten irgendwie am Abschluss dann zu hindern. Sieht auf jeden Fall immer sehr, sehr überragend aus. Defensiv natürlich ein großer Körper, den man halt in der Zone-Defense, die die Mavericks jetzt gerade immer wieder spielen, sehr, sehr gut mit einbringen kann. Aber er bringt natürlich quasi keinen Ringschutz, weil er einfach extrem langsam ist. Hat auch jetzt gerade bislang in dieser Serie in seinen ganzen Minuten immerhin 17,3 im Schnitt, drei Spiele. Genau, keinen Block und keinen Steal sich geholt. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen, ja, halt sehr, sehr anfällig in der Defensive. Kein Spieler, der jetzt gerade wie ein Shotblocker ist, muss auch echt aufpassen, dass er eben nicht an die Dreierlinie rausgezogen wird. Deswegen natürlich immer schön in diese Zone, schön Marjanovic und Porzingis hinten drin und dann die anderen drei Spieler immer dann davor. Das funktioniert tatsächlich eigentlich relativ gut, außer die Clippers schaffen es eben, ihre Verteidiger zu schlagen, eben dann oben an der Birne und sind dann quasi komplett frei aus der Mitteldistanz, im Herz quasi dieser Zonenverteidigung und da bist du dann einfach nicht mehr zu stoppen, gerade wenn du dann eben so gute Mitteldistanzwerfer hast, wie eben zum Beispiel Kawhi Leonard oder mit Abstrichen auch mal Paul George. Und dann den letzten Spieler, den ich noch mit erwähnen möchte, das ist Dwight Powell, denn der hat für mich Spiel 5 einfach mal mitgewonnen. Ja, er hat bislang alle Spiele gespielt, aber nur 8 Minuten im Schnitt und trotzdem hat er da so wichtige Minuten einfach mal nur gehabt, hat am Ring abgeschlossen, hat sich einen extrem wichtigen Offensiv-Rebound geholt und ist defensiv einfach mal so ein Typ, der viel Einsatz nochmal mit reinbringt. Also erstmal hier nochmal kleine Props auf jeden Fall an Dwight Powell. Und dann ist jetzt natürlich gerade die Frage, ja, Spiel 7, wer holt sich denn jetzt gerade dieses Ding? Und ich muss sagen, ich gehe immer noch mit den Los Angeles Clippers. Ja, ich glaube tatsächlich schon, dass Kawhi Leonard und Paul George sich durchsetzen werden. Warum? Weil es eben Kawhi Leonard und Paul George sind, geben quasi nur Luka Doncic. Luka Doncic muss einfach gucken, dass er quasi komplett heiß ist. Das war im letzten Spiel schon mal nicht der Fall. Trotzdem waren die Mavs noch relativ nah dran. Warum? Weil Tim Hardaway Jr. viel getroffen hat. Es muss halt aber eigentlich möglich sein, dass sie beide ein extrem gutes Spiel haben. Und Kristaps Porzingis ist für mich in dieser Rechnung eigentlich der zweitbeste Spieler, aber er zeigt es einfach überhaupt nicht. Und dementsprechend gehe ich dann ganz am Ende mit den Los Angeles Clippers, denn es ist für mich zwei Superstars, Kawhi Leonard und Paul George, gegen einen, das ist Luka Doncic. Klar ist Luka Doncic jetzt gerade schon individuell extrem krass unterwegs. Wie gesagt, er spielt eine Wahnsinnsserie, spielt eine überragende Serie, aber er ist eben trotzdem gefühlt einfach mal mit alleine. Klar, Tim Hardaway macht ab und zu mal was, Kristaps Porzingis ist aber einfach nicht gefährlich genug. Dorian Finney-Smith steht halt offensiv meistens in der Ecke. Ja, ab und zu trifft er mal einen Wurf, sogar relativ gut, zu 40%. Nimmt halt auch 5 Dreier im Schnitt, das ist schon mal völlig in Ordnung. Aber meistens ist er halt einfach trotzdem sehr, sehr leicht mit zuzustellen. Boban Marjanovic muss halt einfach jedes Mal den tiefen Ball bekommen in die Zone. Da ist er gefährlich, da kann er agieren. Wenn die Clippers aber schaffen, ihn einfach immer wieder offensiv zu attackieren, dann muss Marjanovic irgendwann runtergehen. Und für mich geht es dann einfach an die Clippers. Ich glaube schon, dass es ein extrem enges Spiel 7 wird, wie auch schon die ganze restliche Serie. Ich glaube aber jetzt tatsächlich an den ersten Heimsieg in dieser Serie. Übrigens ist das jetzt gerade auch das erste Mal, dass bislang alle Auswärtsspiele, die ersten 6 Spiele, alle auswärts gewonnen wurden. Also extrem krasse Serie auf jeden Fall, extrem überraschend. Für mich geht es dann jetzt aber letztendlich an die Los Angeles Clippers. Dann würde ich sagen, wir bleiben jetzt thematisch gleich mal bei diesen beiden Teams und gucken uns jetzt erstmal den möglichen Gegner dieser beiden Teams an. Und das sind natürlich die Utah Jazz. Und was soll ich sagen, die Utah Jazz spielen einfach bislang überragende Playoffs, eine überragende Saison. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Die Jazz haben jetzt gerade die 6 besten Scorer ihres Teams, haben alle mindestens 11 Punkte im Schnitt gescored. Davon die ganze Starting 5, also natürlich Conley, Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Royce O'Neal, Rudy Gobert, alle mit dabei, plus Jordan Clarkson mit 18,6 Punkten von der Bank. Einfach unfassbar ausgeglichenes Team. Und dann hast du immer noch einen Joe Ingles mit 6 Punkten, George Niang, der nochmal 6 Punkte mit einstreut, und noch einen Derek Favors, der ebenfalls 6 holt. Dieses Team spielt einfach eine überragende Saison, inklusive Playoffs. Und das wird so brutal schwer für dieses Team, die zu stoppen. Und das ist einfach so interessant, wie das jetzt einfach ein komplett anderer Spielstil ist. Du hast jetzt erstmal auf der einen Seite entweder die Los Angeles Clippers oder eben die Dallas Mavericks, die so extrem Superstar-abhängig sind, und wenn die halt nicht da sind, ja, dann läuft es halt eher sehr, sehr schlecht. Und dann hast du auf der anderen Seite die Utah Jazz. Klar, auch da ist Donovan Mitchell super wichtig in der Offensive. Er hat jetzt ja auch immerhin schon 28,5 Punkte im Schnitt jetzt gerade schon geholt in seinen 4 Spielen. Aber eben auch die anderen Spieler, Jordan Clarkson 18,6 Punkte, Bojan Bogdanovic 18,4, Gobert und Conley 17,4 und dann nochmal Royce O'Neal 11. Und das finde ich unfassbar, ja, nicht so ganz überraschend, aber unfassbar krass auf jeden Fall, wie gut die das einfach jetzt gerade bislang lösen, wie gut sie auch diesen Ausfall, diesen einen Spielausfall von Donovan Mitchell jetzt gerade bislang verkraftet haben. Und da muss ich sagen, die Utah Jazz werden für mich auch einfach immer mehr zum Titelfavorit. Ich muss es auch zugeben, ich habe sie unterschätzt. So wie ich auch die Phoenix Suns auch vor den Playoffs nochmal unterschätzt habe. Ja, da dachte ich mir schon, okay, das Matchup gegen die Lakers liegt ihnen eigentlich ganz gut, trotzdem fliegen sie da raus. Das ist bei den Phoenix Suns jetzt gerade nicht passiert. Bei den Utah Jazz war es mir schon relativ klar, dass sie die erste Runde überstehen würden. Jetzt dachte ich mir aber so, ja gut, so zweite Runde, Dallas Mavericks oder Los Angeles Clippers, boah, da wird es aber extrem schwer für die Jazz. Und soll ich euch was sagen? Ja, es wird sehr, sehr schwer für die Jazz, aber es hat eben auch einen Grund, warum sie das beste Team der NBA sind. Und waren, vor allem aber waren jetzt gerade in der Saison. Sie haben das drittbeste Offensivrating und das viertbeste Defensivrating gehabt. Dazu das beste Netrating der gesamten Liga. Das ist einfach unfassbar geil. Das ist unfassbar stark, was die machen. Und jetzt gerade auch in den Playoffs, die ganzen Wurfquoten, absoluter Wahnsinn. Donovan Mitchell 40% von draußen, Bojan Bogdanovic 43% von draußen, Mike Conley 55%, Royce O'Neal 53,6%. George Niang 40. Die einzigen zwei, die ein bisschen strugglen, sind aktuell Joe Ingles 35% und Jordan Clarkson 23,8%. Ja, der ist dick am struggeln, aber Jordan Clarkson ist halt einfach ein Baller. Das ist einfach ein Shooter, der nimmt einfach immer wieder dieselben Würfe. Und wenn sie fallen, ist geil. Wenn sie nicht fallen, ist egal, nimmt er trotzdem. Das feiere ich auch irgendwie. So diese, ja, ist mir Latte-Attitude, die finde ich geil. Die hat er einfach extrem gut mit drin. Das Ballhandling können sie sich extrem gut immer mit aufteilen. Das geht natürlich in der Starting 5 größtenteils an Donovan Mitchell und vor allem Mike Conley, der 8,6 Assists bislang aufgelegt hat in dieser Postseason. Und wenn dann beide auf der Bank sind oder zumindest einer, kommt nochmal Joe Ingles, dann holt der nochmal 2,8 Assists im Schnitt nochmal mit raus. Das ist einfach extrem gut. Das muss man einfach genauso sagen. Die Utah Jazz sind ein extrem gutes Team. Wie gesagt, vor den Playoffs hätte ich noch gesagt, ja, boah, gegen die Dallas Mavericks oder gegen die Los Angeles Clippers wird es sehr, sehr eng. Mittlerweile bin ich aber jetzt gerade auf dem Pfad, dass ich sage, ey, ich glaube, ohne Spaß, die schlagen die beide. Ich gehe mir wirklich mittlerweile einfach mal mit davon aus. Sie haben auch hier einfach wieder extrem gute Matchups. Du kannst Luka Doncic sehr, sehr gut verteidigen, erstmal mit Mike Conley, und wenn der dann zu klein ist, sehr gut, dann schmeißt er halt mal einen Joe Ingles mal mit drauf, der auch ein sehr, sehr guter Verteidiger ist. Und dann kannst du mal gucken, wie der Luka Doncic mit klarkommt. Und dann kannst du auch nochmal versuchen, einfach mal so aus Joken, mal Donovan Mitchell mal mit drauf, einen Bojan Bogdanovic. Du kannst ihm einfach extrem viele Looks geben und kannst einfach mal gucken, wie er darauf reagiert. Jetzt kommt mir bitte nicht mit, ja, oder Rudy Gobert. Auf keinen Fall, ich stelle doch nicht meinen besten Shotblocker freiwillig an die Dreierlinie, um Luka Doncic zu verteidigen. Das ergibt ja wohl mal gar keinen Sinn. Aber dadurch, dass du eben Rudy Gobert hast, muss eben Luka Doncic erstmal von sehr, sehr weit draußen mit agieren. Denn was mir jetzt gerade auffällt, gegen die Los Angeles Clippers, er nimmt aktuell sehr, sehr gerne den Gegner mit in den Post und versucht es dann mit seinem Fadeaway-Mitteldistanz-Shot. Und ich muss sagen, dieser Wurf hat mich in den Playoffs komplett überrascht. Ich wusste nicht, dass er den so krass mit in seinem Repertoire hat, dass er ihn so oft mit anbringen kann. Und dann stelle ich mir das jetzt gerade einmal vor, klar, so gegen so einen Mike Conley kann man das zumindest mal versuchen, gegen Donovan Mitchell vielleicht auch noch, aber dann gegen so einen Bogdanovic, gegen einen Ingles, wird es schon ziemlich schwierig. Und wenn du halt da nochmal versuchst, in Richtung Korb zu gehen und dann kommt nochmal ein Rudy Gobert, toughes Ding auf jeden Fall. Also da hat er auf jeden Fall schon eine richtig, richtig krasse Aufgabe vor sich. Ein bisschen anders sehe ich es tatsächlich sogar bei den Los Angeles Clippers, denn ich denke, dass die vielleicht sogar das bessere Matchup sogar mit haben. Denn dadurch, dass du eben mit Paul George und mit Kawhi Leonard zwei Flügelspieler hast, kann das, glaube ich, für die Jazz gar nicht so einfach werden. Klar, du kannst immer noch versuchen, Mike Conley auf den einen zu stellen, auf Paul George, dann hat er aber ganz schöne Größennachteile. Dann hast du noch Donovan Mitchell, auch der ist jetzt nicht der allergrößte, ist aber zumindest ein bisschen stabiler, sage ich mal, so rein vom Körper her. Kann man also versuchen. Auch hier dann für mich so ein Joe Ingles auf jeden Fall in der Verteidigung nochmal eine sehr, sehr gute Option. Aber dann hast du eben immer noch Kawhi Leonard und dann hast du eben noch einen Bojan Bogdanovic, der definitiv kein schlechter Verteidiger ist, aber eben auch kein überragender Verteidiger. Also ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass das Matchup für die Los Angeles Clippers sogar leichter ist gegen die Utah Jazz als eben für die Dallas Mavericks. Auch eben, weil du zwei Optionen hast und eben nicht wie die Dallas Mavericks schon ein, wie ich es gerade eben schon gesagt habe. Trotzdem gehe ich jetzt einfach gerade aktuell davon aus, dass die Utah Jazz sich tatsächlich dieses Ding holen und dass die dann wirklich einfach in die Conference Finals gehen können. Gegen wen, das werde ich euch jetzt gleich noch mal erzählen, wen ich da jetzt gerade mal mit vorne sehe, aber ich meine, wie geil wäre das denn, wenn die Utah Jazz es jetzt wirklich jetzt gerade schaffen, in die Conference Finals zu kommen, nach ihrer überragenden Saison, die sie hier gespielt haben. Das wäre wirklich völlig verdient. Ich fände es absolut geil. Natürlich fände ich auch die Dallas Mavericks geil und irgendwie fände ich auch die Clippers ganz geil, einfach nur, weil ich seit meiner Toronto-Zeit einfach natürlich ein riesen Kawhi-Fan bin. Auch wenn mir die Clippers nicht wirklich sympathisch sind, das muss ich jetzt einfach mal genauso loslassen, allein schon mit dem Morris-Bruder und Patrick Beverly und so. Ja, so ein bisschen Provokation ist okay, aber bei den beiden, finde ich, geht es immer zu sehr schon in die Dirty-Richtung. Und das finde ich dann wieder nicht so geil, wenn man sich quasi so darauf spezialisiert hat, so Gegner zu verletzen oder zumindest mal kurz rauszubringen aus dem Rhythmus mit harten Fouls. Finde ich jetzt ein bisschen unnötig, aber ist jetzt gerade auch nicht das Thema. Auf jeden Fall würde ich es den Utah Jazz und ihrer ganzen Saison einfach von Herzen gönnen, dass sie es wirklich schaffen können in die Conference Finals. Und dann ist jetzt natürlich noch die Frage, wer wäre denn der Gegner? Wen sehe ich denn jetzt aktuell als den Conference Finals Gegner für die Utah Jazz? Achso, bevor ich das natürlich nochmal sage, will ich euch natürlich nicht vorenthalten, wie ich glaube, dass die Serien ausgehen werden. Ich glaube, es würde in beiden Fällen, also sowohl gegen die Dallas Mavericks als eben auch gegen die Los Angeles Clippers, ein 4-2 werden. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass es auch wieder Serien sind, die in Game 7 gehen. Da ich das aber eigentlich quasi bei fast jeder Serie jetzt bislang gesagt habe, muss ich jetzt auch irgendwann mal was anderes sagen. Und ich denke, 6 Spiele sind realistisch. Die Utah Jazz spielen zu Hause bislang extrem gut. Die Dallas Mavericks und die Los Angeles Clippers in den Playoffs zumindest auch haben mir bislang eigentlich jedes ihrer Auswärtsspiele immer gewonnen. Mal gucken, wie das dann gerade nach Game 7 aussieht, ob dann die Clippers endlich mal ein Spiel zu Hause gewonnen haben oder ob sich das durchzieht und die Dallas Mavericks einfach mal viermal auswärts gewinnen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Aber in Utah wird das, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz anderes Ding. Und dann kommen wir jetzt auch zur zweiten Serie und das wären natürlich die Phoenix Suns gegen die Denver Nuggets. Ja, der zweite im Westen gegen den dritten im Westen. Die Phoenix Suns, zweiter im Westen. Habe ich vor der Saison nicht so ganz mitgerechnet, hat man vielleicht auch in meinem Podcast gerade erst gehört, wenn ihr ihn gehört habt, wo ich auf meine eigene Prediction reagiere. Das lief jetzt nicht so wirklich gut jetzt gerade mit für mich, aber naja. Wir starten natürlich erstmal mit Devin Booker. Ich meine, wo soll ich sonst gerade mit anfangen? 30 Punkte im Schnitt, fast 29,7 sind es, 6,2 Rebounds, 5 Assists und seine Wurfquoten sind einfach überragend. 48,8% aus dem Feld und 42,9% von draußen. Die Feldwurfquote war schon ähnlich in der Regular Season, die war minimal geringer. Was die Dreierquote angeht, ist er einfach mal sowas von nach oben geschossen, von 34 auf eben fast 43%. Und das ist einfach überragend. Ich mag Devin Booker, ich finde ihn überragend, kann seinen eigenen Wurf kreieren, kann auch von überall treffen. Und das ist einfach so, so, so geil. Ich finde diesen Spieler so unglaublich gut. Ich finde, er ist so lange so ein bisschen unterm Radar einfach geflogen, dadurch, dass er eben in Phoenix war, die einfach in den Playoffs nie irgendwas zu melden hatten oder überhaupt nicht reingekommen sind. In dieser Saison hat er uns einfach mal allen gezeigt, ja hier, ich kann das auch bei einem Playoff-Team und dieses Matchup oder dieses Zusammenspiel, dieser Backcourt mit Chris Paul zusammen ist einfach überragend. Chris Paul übernimmt einfach den größten Teil des Ballhandling, Devin Booker bewegt sich abseits des Balles, kriegt dadurch ein paar freie Würfe, ist einer von beiden eben auf der Bank, übernimmt der andere dann eben noch mehr die Aufgaben des jeweils anderen. Also wenn Paul auf der Bank ist, geht dann an Booker wieder ein kleines bisschen mehr an Playmaking. Dann kommt aber meistens Cameron Payne nochmal mit dazu, der das auch wieder mit auffängt. Und das funktioniert einfach richtig, richtig gut. Ansonsten müssen wir natürlich auch noch über DeAndre Ayton reden, denn der hat es tatsächlich einfach geschafft, die Los Angeles Lakers größtenteils in der Zone zu dominieren. Fast 16 Punkte, fast 11 Rebounds, extrem stark und das bei 80% aus dem Feld. Jawohl, DeAndre Ayton, einer der absoluten X-Faktoren fürs Weiterkommen der Phoenix Suns. Und das muss er jetzt eben jetzt gerade auch so zeigen. Das Ding ist jetzt natürlich, jetzt kommt mit Nikola Jokic ein MVP-Kandidat und der wahrscheinlich mit beste Center der NBA, zumindest der beste Offensiv-Center der NBA. Ich glaube, somit rette ich mich, glaube ich, ganz gut. Denn das Skillset von Nikola Jokic ist natürlich unglaublich krass. Treffen von überall, eigenen Wurf kreieren und dann noch diese unfassbaren Playmaking-Fähigkeiten, die machen natürlich Nikola Jokic so unglaublich gefährlich. DeAndre Ayton hat aber mal in einem Interview gesagt, ey, ich will mich eigentlich gar nicht so auf meine Offensive konzentrieren, ich will mich eigentlich definieren über meine Defensive. Und das heißt, das ist doch jetzt gerade perfekt, seine Serie, um das jetzt gerade mal mit zu zeigen. Versuch doch einfach mal den Joker zu stoppen, vielleicht nicht, aber zumindest so ein kleines bisschen es ihm schwerer zu machen als sonst. Denn bislang Nikola Jokic in den Playoffs 33 Punkte, 10,5 Rebounds, aber nur 4,5 Assists. Warum denn nur 4,5 Assists? Ja, warum wohl? Weil natürlich mit Jamal Murray einfach ein Riesenspiel nochmal mit ausfällt bei den Denver Nuggets, der eben diese Assists ganz gerne mal mit verwertet hat. Jetzt ist eben der zweitbeste Scorer in diesem Team Michael Porter Jr. 18,8 Punkte, dann kommen Monte Morris 15,3, Gordon 12,5 und Austin Rivers 11,5. Und vor allem spielt jetzt eben auch Austin Rivers meistens von Anfang an zusammen mit Facundo Campazzo. Und das ist eben, ja, zumindest so ein Scoring-Backcourt nicht so wirklich. Also Austin Rivers eher noch als Campazzo. Campazzo auch nochmal so ein absoluter Typ, der halt das Spiel nochmal mit aufbaut. 5,2 Assists. Dementsprechend muss natürlich Nikola Jokic sein Spiel auch nochmal ein kleines bisschen mit umbauen. Denn natürlich hast du halt mit Jamal Murray einen Typen, der auch mal den Ball laufen lassen kann. Das kann er auch sehr, sehr gut. Aber wenn er natürlich Nikola Jokic im Pick-and-Roll nochmal mit drin hat, dann kann er ihn halt entweder nochmal mit einsetzen, keine Ahnung, spielt Pick-and-Roll, Murray bringt den Ball auf Jokic und der kann den Ball nochmal mit weiterleiten, weil Murray einfach auch nochmal eng verteidigt werden muss, muss vielleicht nochmal eine Hilfe kommen von irgendwoher und dann ist eben einer komplett frei. Diesen Pass kann Nikola Jokic dann natürlich sehr, sehr gut spielen. Spielst du jetzt aber diesen Ball oder dieses Pick-and-Roll mit Facundo Campazzo, dann muss halt nicht unbedingt einer direkt zur Hilfe rüberkommen, denn Campazzo trifft eben in den Playoffs nur 34,6% seiner Dreier und 37% aus dem Feld. Er ist ein extrem, extrem guter Passgeber und er gefällt mir auch defensiv sehr, sehr gut und ich schaue ihm auch wirklich gerne zu, aber als Scorer ist er jetzt halt einfach nicht so die Nummer 1 Option und sollte er eben auch nicht sein. Und dadurch, wenn dann eben dann dieses Pick-and-Roll kommt, dann spielt entweder Campazzo gleich den etwas komplizierteren Pass oder er setzt halt Jokic wieder mit ein. Dann muss allerdings die Hilfe eben nicht in Richtung Campazzo kommen, sondern jeder kann zumindest so annähernd bei seinem Gegenspieler bleiben und kann dann diese Pässe, die eben Nikola Jokic so gut macht, so diese Skip-Pässe dann in die Ecke, können einfach verhindert werden. Und das macht es ihm natürlich wesentlich schwieriger, Assists zu spielen. Außerdem übernimmt das jetzt gerade auch Monte Morris bislang sehr, sehr gut, denn auch der überzeugt mich bislang komplett. 15,3 Punkte, 5,8 Assists, extrem gute Quoten, insgesamt 42% von der Dreierlinie, über 44% aus dem Feld, extrem stark. Generell die Nuggets, was so ihre Topscorer angeht, alle gut von draußen. Jokic 43%, Michael Porter Jr. 41,5%, Morris 41,7%, Aaron Gordon 60%, Austin Rivers 48,4%. Das sind alles Spieler, die über 10 Punkte im Schnitt scoren und das sind alles Spieler, die über 40% ihrer Dreier treffen. In Aaron Gordons Fall sogar 60%, sind jetzt aber auch nur 2,5 Versuche im Spiel, also ist jetzt nicht so mega viel, aber trotzdem wollte ich es nochmal mit erwähnt haben. Und auch hier sieht man es jetzt gerade schon wieder relativ eindeutig, du hast halt einen absoluten Superstar, Nikola Jokic, und dann hast du noch so ein paar Spieler, die nochmal was kreieren können. Das ist nochmal ein bisschen besser trotzdem noch als bei den Dallas Mavericks, weil da hast du wirklich halt nur Luka Doncic und dann hast du Tim Hardaway Jr. Hier hast du jetzt eben Nikola Jokic und Michael Porter Jr., aber dann hast du eben noch einen Morris, einen Gordon und einen Austin Rivers, dazu nochmal einen Facundo Campazzo, die alle durchaus ihre Qualitäten haben und es auch schaffen, die jetzt gerade gut nochmal mit einzubringen. Zudem hast du natürlich mit Paul Millsap noch einen Veteran, der bislang 15,4% seiner Dreier trifft, also bislang offensiv ja keine wirklich große Rolle spielt, zumindest nicht was das Spacing angeht, trotzdem eben nochmal ein Typ, der Erfahrung nochmal mit reinbringt und das nochmal extrem gut werden lassen kann für die Denver Nuggets. Und auf der anderen Seite hast du natürlich bei den Phoenix Suns ein sehr, sehr junges Roster, die meisten spielen jetzt gerade ihre ersten Playoffs oder zumindest die ersten richtigen Playoff-Serien, Devin Booker, DeAndre Ayton, Cameron Payne, Mikal Bridges, Cam Johnson und so weiter und so fort. Du hast da eben auch nochmal mit Jay Crowder eben einen Typen, der letztes Jahr noch in den Finals stand und mit Chris Paul jemanden, der bislang noch nicht in den Finals stand, aber es auf jeden Fall unbedingt mal mit schaffen möchte. Und ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann? Er hat jetzt endlich mal so dieses ganze Team, die sind alle top motiviert, sie spielen bislang extrem guten Basketball, spielen defensiv extrem stark, treffen offensiv ihre Würfe. Das ist die Chance für die Phoenix Suns. Dafür müssen sie sich jetzt aber erstmal gegen die Denver Nuggets durchsetzen. Und dann ist jetzt gerade natürlich die Frage, schaffen sie das denn überhaupt? Und ich sage so, wie es ist, ja, der beste Spieler gehört den Denver Nuggets, aber ja, die Phoenix Suns gewinnen diese Serie. Sie sind offensiv noch ein bisschen vielseitiger, als es die Denver Nuggets sind und vor allem können sie defensiv einfach mal extrem gut mit zupacken. Sie haben das 5-beste Offensiv-Rating, das 9-beste Defensiv-Rating. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn das beides in der Top 10 mit drin ist. Bei den Nuggets ist es Platz 7 im Offensiv-Rating, Platz 12 defensiv. Das heißt, wir sehen jetzt hier ganz klar, beides ist bei den Phoenix Suns leicht besser. Damit will ich natürlich jetzt gerade nicht sagen, oh ja, klar, klare Serie. Nein, auch hier kann ich mir mindestens eine 6-Spiele-Serie vorstellen. Mit Jamal Murray wäre es auf jeden Fall eine 7-Spiele-Serie für mich. Und dann hätte ich auch die Nuggets vorne gesehen. So wie es eben jetzt gerade ist, eben mit dieser super ärgerlichen Verletzung für die Denver Nuggets, sehe ich dieses Jahr als das Jahr der Phoenix Suns und der Utah Jazz an. Ich denke, dass sich diese beiden tatsächlich in den Western Conference Finals treffen. Platz 1 und Platz 2 in der Western Conference. Sehr, sehr überraschend, dass diese beiden Teams da überhaupt gelandet sind. Sehr, sehr überraschend, dass überhaupt die Los Angeles Lakers rausgeflogen sind direkt dann gegen die Phoenix Suns. Und das ist einfach überragend. Ich finde es mega geil, was jetzt hier gerade passiert in der NBA. Du hast dann zwei eigentlich Außenseiter-Teams, die aber eigentlich in der Regular Season auch schon gezeigt haben, dass sie keine Außenseiter-Teams sind in diesen Western Conference Finals. Mal schauen, ob es wirklich jetzt gerade so kommt. Ich kann es mir auf jeden Fall genauso vorstellen. Wie seht ihr das, stelle ich mir noch die Frage und ihr könnt es mir sehr, sehr gerne beantworten, entweder bei Instagram unter HereItSwish Podcast oder bei Twitter unter HereItSwish. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, auf jeden Fall mega viel Bock, also mega viel Spaß mit Bucks gegen Nets, was ja dann heute Nacht startet und ja, dann morgen natürlich Game 7, Mavericks gegen Clippers, also viel, viel Spaß und bis zum nächsten Mal, bye!
Here it's Swish.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.